For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Aktuell ist überhaupt keine harte Landung eingepreist. Da kann es relativ vielen Unternehmen dann auch egal sein, wo die Zinsen stehen. Haushalte in den USA geben gerne das Geld aus und das machen sie nach wie vor. Nicht alles im Halbleiterbereich ist auch interessant. Einige Banken, einige Energieunternehmen haben weniger als 10-faches Forward-KGV. Dann sind das definitiv gute Möglichkeiten.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, es ist endlich vollbracht, USA, nach der Zinswende, aber natürlich auch vor der Wahl. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und mal in die Details gehen, was am US-Aktienmarkt so los ist und vor allem, wo noch was geht. Dafür haben wir einen spannenden Gast bei uns im Studio. Er ist zum ersten Mal bei der Mission Money, freue mich sehr. Er ist der US-Aktienspezialist bei JP Morgan Asset Management. Herzlich willkommen bei der Mission Money, Sven Anders.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Freue mich auch sehr, dass Sie da sind. Ja, also jetzt haben wir es also endlich geschafft, nachdem wir, ich weiß nicht, Tag aus, Tag ein, monatelang, wochenlang darüber diskutiert haben. Endlich hat die US-Fed die Zinswende vollzogen. Alles richtig gemacht oder sind Sie ein bisschen sehr spät dran? Gebe ich mal als Frage weiter.
Ich denke schon, dass Sie alles richtig gemacht haben. Also es war ja so ein bisschen die Frage vorher, wie stark werden die Zinsen gesenkt? Und ich glaube, da musste einfach was kommen. Das haben wir gesehen. Und es ist etwas, was der Markt dann hoffentlich auch in den nächsten Wochen und Monaten positiv auffasst. Hängt also ein bisschen davon ab, wie es ab hier weitergeht. Also da kommt es ja dann auch sehr viel auf die Thematik an, wie es tatsächlich auch formuliert wird. Ja.
Ich finde, man hat in den letzten Wochen schon wieder gesehen, es wird schon wieder sehr viel in Anführungszeichen Zinseuphorie eingepreist, wenn man sich so die letzten Wochen, also quasi, sagen wir mal, kurz noch vor der Zinswende, dann sind wir beim Jahresende schon fast wieder bei Wahrscheinlichkeiten über 50%, dass wir 100 Basispunkte dieses Jahr kriegen. Und wenn man in den Frühjahr reinschaut, mal zumindest nach FedWatch-Tool, dann sind wir schon fast bei 200. Ist das nicht ein bisschen sehr, in Anführungszeichen, auf eine gewisse Art und Weise optimistisch? Das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt, zum Beispiel vor ungefähr einem Jahr.
Ja, ich denke schon. Es ändert sich vor allem schnell. Ich meine, denken wir am Anfang dieses Jahres zurück, wo es noch hieß, wir haben 16 Schritte. Dann hieß es plötzlich gar keinen. Jetzt hieß es, wir haben wieder ein paar. Also ich glaube, irgendwas so zwischen 75 und 100 Basispunkten ist auch realistisch. Die Frage ist, was passiert nächstes Jahr? Der Markt erwartet nächstes Jahr ab der Jahreshälfte ein Zinsniveau von um und bei 3%. Da kann aber viel passieren. Wir haben natürlich auch die US-Wahl. Es hängt so ein bisschen davon ab, wer wird denn gewählt. Aktuell heißt es, Donald Trump sei inflationär für den Markt oder für die Wirtschaft. Das bedeutet also, vielleicht muss die Fed ja gar nicht so stark senken. Also da steht noch sehr viel im Raum. Erstmal können wir uns, glaube ich, den Rest des Jahres anschauen. Auch bis dahin kann sich noch viel ändern.
Und also zur Wahl kommen wir natürlich nachher nochmal explizit, denn ich glaube auch eine Kamala Harris ist nicht inflationsmindernd in ihrer Politik. Ich glaube, das ist keine kühne Prognose. Ich finde, das hat man die letzten Wochen, das schoss mir immer wieder durch den Kopf. Es gibt so ein paar ganz interessante Untersuchungen. Ich hatte das gestern auch im Video darüber, über die Zinserwartungen des Marktes, wenn man so diese Kurven sieht, in diesen großen Zinssenkungszyklen, die es so in der Vergangenheit gab, und was dann in der Realität passierte. Und dann gibt es eben, wie man sieht, glaube ich, außer in den 90ern einmal, lag der Markt in diesen Erwartungen, aber so ganz weit daneben. Also eigentlich kann man es auch, ist es eigentlich auch sehr müßig, über den längerfristigen Zinspfad eigentlich zu spekulieren, ne? Oder sich zumindest da zu sehr drauf zu fokussieren.
Ja, es ist sehr müßig, vor allem ist es sehr schwierig geworden. Also die Fed hat es ja geschafft, während Covid das so etwas abzumindern. Also da waren ja die Erwartungen des Marktes und der FOMC ziemlich deckungsgleich. Und jetzt sehen wir, dass das so langsam wieder auseinandergeht. Und wie gesagt, seit Anfang des Jahres hat sich schon viel verändert, obgleich die Fed ja gar nicht so viel in ihrer Thematik oder ihren Ton geändert hat. Ja. Deswegen das langfristig zu prognostizieren, ja, das ist schon nicht so einfach.
Und man muss natürlich auch sagen, bei 200 Basispunkten, das ist ja immer das, das haben wir auch letztes Jahr schon diskutiert, immer wieder, dann müsste man auch ehrlicherweise von einer deutlich härteren Landung ausgehen, als das im Moment alle hoffen in der Wirtschaft, ne?
Ja, also aktuell ist überhaupt keine harte Landung eingepreist. Aktuell ist ein Softlanding eingepreist. Aktuell gehen wir zumindest nicht von einer Rezession aus, zumindest nicht, was die nächsten 12 Monate angeht. Es gibt einfach wahnsinnig viele positive Anzeichen. Den Konsumenten geht's gut. Haushalte in den USA treiben ja 70% des BIPs. Das würde man vergessen. Haushalte in den USA geben gerne das Geld aus und das machen sie nach wie vor. Retail Sales gerade letzten Monat 1% positiv geworden. Der Markt hatte 0,3% erwartet. Also auch hier sieht es einfach besser aus. Natürlich hat sich das dann auch ausgewirkt auf die Unternehmen. Corporate America in einer ausgesprochen guten Lage. Kommen wir, denke ich, später noch drauf zu sprechen. Aber die Bilanzen sehen gut aus. Die Margen steigen wieder an seit Anfang des Jahres. Also allein im S&P 500 die Profitmarge wieder um 1% angestiegen seit Anfang des Jahres. Ja, und da kann es relativ vielen Unternehmen dann auch egal sein, wo die Zinsen stehen. Natürlich betrifft das einige Segmente des Marktes mehr als andere, aber der Gesamtmarkt, da ist ja im Endeffekt das, worum es geht.
Ist das, wenn wir jetzt quasi jetzt diesen Vollzug haben, jetzt ist endlich diese Zinswende, über die man eben so lange und so viel diskutiert hat in allen Formen, ja endlich vollzogen ist, sehen wir eine Verschiebung wieder der Investoren? Man hat das die letzten, jetzt über den Sommer immer mal wieder auch aufflackern sehen. Weg von der ganzen Fed- und Zinsthematik hin zu Makrothemen, also wird Makro wieder wichtiger als Geldpolitik für Anleger?
Makro ist schon wichtiger geworden, ein bisschen in den letzten paar Wochen. Wenn ich nur an das Thema Arbeitslosigkeit denke oder Arbeitsmarkt denke, das wurde ja häufig diskutiert, da sind wir im Prinzip aber auch auf einem sehr soliden Niveau. Es muss einmal geguckt werden, von welchen Niveaus bewegen wir uns runter. Und wir haben nun mal eine nahezu Vollbeschäftigung gehabt Anfang des Jahres. Mittlerweile geht das wieder ein bisschen in die andere Richtung, aber auch nicht ganz weit davon entfernt. Also die Situation am Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Was vergessen wird, ist, dass natürlich das Lohnwachstum, was ja durch Covid deutlich angestiegen ist, dafür gesorgt hat, dass die Inflation erst so stark gestiegen ist. Das normalisiert sich, also das ist ein Thema. Und natürlich Wirtschaftsleistung. Ich denke schon, dass die Konsumenten weniger ausgeben werden. Sie werden aber weiterhin ausgeben. Also wir erwarten jetzt vielleicht keine 3% BIP-Wachstum wie letztes Jahr, aber 2% ist, denke ich, durchaus möglich. 2% klingt dann erstmal nicht so toll, aber das ist langfristiger Trend. Also das heißt, wir bewegen uns wirklich auf dem Trendwachstum und da ist erstmal nichts gegen anzuwenden.
Aber trotzdem sieht man natürlich schon so, auf Investorenseite wird's immer, hat natürlich im Sommer dieses kleine Korrektürchen, das ja natürlich auch viel mit Japan zu tun hatte, aber eben erstmal ausgelöst war durch mutmaßlich etwas schwächere Arbeitsmarktdaten und natürlich die PMIs waren auch nicht so richtig toll und dann waren alle so plötzlich so, hoppla, ist jetzt haben wir wieder Rezession, dann haben sich erstmal alle 2 Tage lang überschlagen, was die Fed jetzt nicht alles mit Notzinsen tun müsste und so weiter und so fort. Und jetzt auch hat man gesehen, neueste Fondsmanager-Umfrage der Bank of America ist jetzt plötzlich nicht mehr die Geopolitik, das Tail Risk Number One, sondern das Thema, es könnte vielleicht eine harte Landung geben. Ne? Also es ist schon dieser Shift zumindest mal der Investoren, des Marktes, weg von der Fed hin zu, okay, wie resilient, wie stabil bleibt die US-Wirtschaft? Sind wir, bleiben wir auf diesem Pfad, den Sie auch so gerade eben beschrieben haben? Oder sehen wir vielleicht doch den einen oder anderen Rissen noch nicht so richtig?
Ja, es ist schon merkbar im Markt, wie verunsichert die Märkte teilweise sind, wie volatil es dann doch ist. Aber aktuell haben wir ja keine Volatilität. Das ist ja das Spannende. Die Volatilität hatten wir Anfang August, als Japanese Carry Trade und die ganze Thematik aufkam. Dann ist der Volatilitätsindex mal eben durch die Decke gegangen und hat sich seitdem wieder deutlich erholt. Und es ist einfach eine gewisse Verunsicherung da, weil sich natürlich in den letzten paar Quartalen oder jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich nur auf die Magnificent Seven fokussiert wurde. Ja. Ich meine, wenn wir uns die Quartalszahlen von Nvidia anschauen, die war ja alles andere als schlecht. Den Umsatz mal eben um 122% zu steigern und trotzdem ist die Aktie knapp 10% hinten. Ja. das ist ein bisschen irrationales Handeln. Ja. Und das hat sich jetzt wieder korrigiert natürlich in der Zeit danach. Aber ich glaube, da sind die Märkte etwas am Überreagieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich langfristig auf das Fundamentale Bottom-up zu fokussieren, zu sagen, wo stehen die Unternehmen denn eigentlich? Mhm. Wo stehen die Cashflow-Zahlen? Wo steht die Marge? Wo stehen die Umsätze? Und vor allem, wie geht das für die nächsten Monate weiter? Aber natürlich ist Volatilität nicht ausgeschlossen. Also ich kann mir auch vorstellen, gerade jetzt mit dem Hinblick auf die Wahl, dass die Volatilität ein bisschen ansteigt. Davon darf ich mich als Anleger aber nicht verunsichern lassen.
Ziehen wir mal das Wahlthema kurz ein bisschen vor. Klar, jetzt plötzlich Rennen wieder völlig offen. Wir werden natürlich die nächsten Wochen erleben, wie das ein sehr dominantes Thema in der Wahrnehmung wird. Logischerweise ist es am Ende des Tages, wie meistens, dass es völlig überbewertet ist, wenn wir mal auf die Börse schauen.
Zumindest wenn wir uns den S&P 500 anschauen, dann interessiert sich der relativ wenig für die Politik. Ja. Es wird natürlich viel geredet und das darf man nicht unterschätzen. Ja. Aber es geht nicht nur um den Präsidenten. Es geht vor allem um das Konstrukt des Kongresses, was wir in den USA haben. Wir haben Senat, wir haben Repräsentantenhaus, aktuell in unterschiedlichen Parteien. Der Senat in demokratischer Hand, das Haus in republikanischer. Diese geteilte Regierung haben wir aber in 60% der Zeit. Und in 60% der Zeit ist es nicht anders gewesen und der S&P 500 und das BIP ist trotzdem positiv. Also das heißt, Donald Trump oder Kamala Harris können ja viel versprechen, können auch viel reden. Ich darf nur Politik nicht mit Policen verwechseln. Ja. Denn das, was in der Politik versprochen wird, heißt noch lange nicht, dass es auch durch die Gesetzgebung durchgeht. Und der Präsident kann alleine keine Gesetze erlassen, kann alleine keinen Krieg erklären, auch wenn der ein oder andere Kandidat das gerne dann mal so darstellt, als ob er es könnte. Dafür brauche ich den Kongress. Ja. Das Schlimmste für die Märkte wäre, glaube ich, eine Unsicherheit, wenn wir keine Entscheidung hätten. Das gibt's ja auch. Das hatten wir in der Vergangenheit, das hatten wir bei der letzten Wahl, dass sich Donald Trump quergestellt hat. Ich glaube, die Verunsicherung für die Märkte wäre nicht unbedingt hilfreich. Wenn wir jetzt aber eine rote Welle, eine blaue Welle bekommen oder eine geteilte Regierung, die geteilte Regierung wäre vielleicht am besten für die Märkte, weil es bedeutet, dass nichts sich verändert, ja. Dann geht es den Unternehmen weiterhin gut. Also das ist etwas, wo ich wirklich immer sagen würde, auf die Bilanzen schauen, wo sind die Unternehmen denn tatsächlich überhaupt beeinflusst? Und meistens ist das eben zumindest durch das politische Reden nicht der Fall.
Und nichtsdestotrotz ist es dann doch immer wieder so, dass natürlich jetzt gerade in diesem speziellen Fall es schon Unterschiede macht, wer das Weiße Haus denn besetzen wird. Zumindest dann, wenn er einigermaßen Mehrheiten zusammenbekommt. Denn dann wird sich die Wirtschaftspolitik mutmaßlich sehr dramatisch in verschiedene Richtungen entwickeln.
Könnte sein. Was aber auch nicht vergessen werden darf, ist, dass wir in den beiden Parteien, und wir haben ja nur zwei Parteien in den USA, ein sehr, sehr weites Spektrum haben. Also nur weil Donald Trump oder Kamala Harris etwas wollen, heißt das auch nicht, dass der Rückhalt in der gesamten Partei da ist. Also das eine Thema, was ja aufkommt, ist das Thema der Körperschaftssteuer. Donald Trump will die weiter senken, Kamala Harris will die anheben. Ungefähr auf die Levels, wo wir mal waren, aber eigentlich immer noch ein bisschen besser als 2017. Das bedeutet aber nicht, dass es auch durchkommt. Also das heißt, es wird natürlich viel Medienaufmerksamkeit finden. Und ja, es gibt auch einen Anstieg in der Volatilität. Zumindest steigt der Volatilitätsindex 30% an in den 2 Monaten vor der Wahl. Das ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sich langfristig für den Unternehmen was ändert. Und das ist ja unser Ansatz, langfristig darauf zu schauen. Und da würde ich sagen, da sieht es eigentlich momentan ziemlich gut aus, was die US-Märkte angeht.
Ich entnehme dem Ganzen, dass ihr nach wie vor eher positives Makrobild natürlich habt für die USA die kommenden Monate und natürlich auch ins nächste Jahr hineingehend, oder?
Definitiv.
Wie groß würdet ihr das Rezessionsrisiko einschätzen?
Ja, das Rezessionsrisiko in den USA steht immer irgendwo zwischen 15% und 20% in jedem Jahr. Aktuell sehen wir, dass auch Mitbewerber, auch unser eigenes Haus, die wahrscheinlich gerade ein bisschen runtergenommen haben. Also wir sind um und bei auf dem langfristigen Durchschnitt 15%, wo wir uns immer befinden. Ich halte nur die Rezession dieses Jahr oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres für ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Dafür sind die Haushalte in einfach zu guten Lage. Wenn wir uns die Bilanzen anschauen, dann haben Haushalte 50% mehr Nettovermögen im Median, als das vor Covid der Fall war. Ja. Wir reden hier von 181 Billionen US-Dollar an Vermögen. Demgegenüber stehen relativ wenig Verbindlichkeiten. Natürlich gibt es Verbindlichkeiten. Gerade sehen wir auch die Kreditkartenschulden oder Verbindlichkeiten oder die Autokredite ansteigen. Aber das ist nicht groß genug, um dafür eine Umkehr zu sorgen. Es wird nach wie vor ausgegeben, es wird vielleicht ein bisschen weniger ausgegeben, aber all das hilft Corporate America. Das bedeutet also, den Haushalten geht's gut, Corporate America geht's gut. Wir erwarten für den S&P 500 um und bei 12-13% Gewinnwachstum dieses Jahr, obgleich der hohen Bewertung, obgleich sich alles nur auf Technologie fokussiert hat. Also Rezessionswahrscheinlichkeiten sind relativ gering.
Es ist natürlich immer die große Frage, klar beim Konsum, wie lange es halt natürlich gut geht. Nicht nur auf der einen Seite wegen irgendwann ist halt zu viel Schulden, sondern natürlich eher in dem Moment, wo wir ein bisschen mehr Risse in den Arbeitsmarkt reinbekommen, der natürlich in Abschwächungsphasen dynamischer reagiert, als das jetzt bei uns so der Fall wäre, schon einfach aus Mentalitäts- und Gesetzesgründen. Und dann ist halt natürlich auch sehr schnell in dem Moment, wo man sich nicht mehr so ganz sicher ist mit seinem Job, ist dann halt der zweite SUV nicht mehr drin.
Ja, ich glaube, das ist jetzt schon halt der Fall. Schnell, ne? Also genau. Das sehen wir jetzt schon. Was zurückgegangen ist, ist das Thema Automobilverkäufe. Also die Menschen in den USA kaufen sich nicht unbedingt ein neues Auto. Ich meine, das durchschnittliche Fahrzeug auf der Straße ist 12 Jahre alt. Das heißt, da wird nicht alle 2-3 Jahre ein neues Auto gekauft. Es wird nicht mehr so viel für Elektronik ausgegeben. Weniger für Tablets oder Computer oder auch Mobilfunktelefone. Warum auch? Wenn ich mir vor 2-3 Jahren einen neuen Computer gekauft habe, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt einen neuen. Es wird weniger ausgegeben in all diesen Bereichen. Aber es wird nach wie vor ausgegeben. Zum Beispiel das Reisesegment ist sehr stark. Also die Flüge, die Hotels, die Cruise Lines. Wer hätte das gedacht, durch Covid, dass Cruises mal wieder zurückkommen? Restaurants, Theater, Kinos. All das sieht nach wie vor eine starke Nachfrage. Und es führt natürlich dazu, dass irgendwann sich dieses Preisniveau nicht mehr geleistet werden kann. Denn die Inflation, die wir ja sehen in den Nachrichten, 2,5 oder 3%, das ist ja nicht die Inflation, die ich zahle. Ja. In einigen Städten, New York, Miami, Austin, LA, gibt es eine Lebensmittelpreisinflation von 7-8%, eine Mietinflation von 10%. Das tägliche Leben ist wahnsinnig teuer. Deswegen sehen wir ja, dass vielleicht die Kreditkartenverbindlichkeiten nicht unbedingt zurückgezahlt werden. Ja. Aber auch hier, es bewegt sich gerade mal auf den langfristigen Durchschnitt wieder zurück. Also das heißt, ich glaube schon, dass der Konsum weiter fortlaufen wird oder weiter funktionieren wird, aber eben nicht auf den gleichen Levels. Und das ist auch okay, solange wir zum Trendwachstum wieder zurückkommen.
Und doch ist es ja so, dass wir sehen jetzt in diesem Jahr eine, wenn wir mal auf die Unternehmen schauen, Corporate America, Unternehmensgewinne, wie die jetzt hier schön im Jahresverlauf natürlich wieder deutlich ansteigen, sie sagen ja auch 12%, was jetzt nicht so weit von der Konsensmarktmeinung weg ist. Auch für das nächste Jahr sind die Schätzungen immer noch relativ hoch für ein relativ schönes Wachstum. Und wir kommen natürlich auch aus einer Phase, wo es eher dünner war mit den Wachstumsraten und das Ganze während gleichzeitig die Wirtschaftsdynamik in seiner Gesamtheit abnimmt. Wie löst sich dieser Widerspruch dann auf?
Ja, das ist ein Widerspruch, den wir doch in der Vergangenheit sehr häufig hatten. Ja. Aktuell sehen wir einfach, dass es durch die starke Lage der Unternehmen kommt, durch den Anstieg der Margen. Ich meine, wenn ich mir die letzten 2 Jahre anschaue, dann sind die Margen zwar gefallen, aber die Umsätze sind ja weiterhin positiv geblieben. Das heißt, die Margen mussten korrigieren von dem Rekordjahr 2021, in dem Unternehmen ja eigentlich das verlangen konnten an Preis, was sie wollten. Die Leute hatten mehr Geld, weil es weniger Ausgabemöglichkeiten gab, weil es ja noch diese zusätzlichen Ersparnisse gab. Diese mittlerweile aufgebraucht. Aber das führt eben dazu, dass die Marge wieder angestiegen ist und Unternehmen weiterhin ihre Dienstleistungen, Services und Güter verkaufen. Das heißt, aus Unternehmenssicht sieht es positiv aus. Natürlich sehr getrieben durch künstliche Intelligenz. Das darf man auch nicht außen vor lassen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großer Fokus drauf, der ja weit über den Technologiebereich mittlerweile hinausgeht. Also das betrifft so viele unterschiedliche Segmente. Und ich glaube, das geht auch so weiter. Ich glaube, dass es hier wirklich darauf ankommt, wie viel können die Konsumenten ausgeben. Wie stark werden tatsächlich die Zinsen reduziert? Weil irgendwann ist es natürlich einfacher dann auch, die Kreditverbindlichkeiten, die Autoverbindlichkeiten zurückzuzahlen. Dafür brauchen wir niedrigere Zinsen. Aber dann steht dem Konsum eigentlich auch nichts im Weg.
Wie lange kann im Gegenzug, bevor wir mal gleich so ein bisschen auf die Werte kommen, wie lange kann der Staat noch so spendabel bleiben, wie er es ist, und damit quasi ja auch die letzten Jahre konterkarieren, was die Fed da veranstaltet hat an Restriktionen? Denn davon haben die USA natürlich ganz massiv gelebt.
Ich gehe davon aus, Sie sprechen auf die Staatsverschuldung an. Ja. Ist ein sehr gerne genommenes Thema, insbesondere im europäischen Kontext. Wir sind weit von den Niveaus entfernt, die wir in Italien haben, die wir in Frankreich haben. Da sind wir jetzt vielleicht gerade mal um und bei auf den Niveaus, sehr weit von Japan entfernt. Ich meine, das könnte man noch nicht mal in den gleichen Topf werfen.
Aber Japan ist natürlich schon immer ein anderer Fall. Das taugt immer nicht so richtig als Beispiel für alle anderen Länder, weil es doch eine ganz eigene Kultur hat.
Genau, deswegen sage ich, das lassen wir so ein bisschen außen vor. Aber wir sind gerade mal bei 100% Nettoverschuldung. Das heißt, wir sind auf einem Niveau, wo sich aktuell nicht viel tut. Denn die Nettoverschuldung, die wächst ja als Prozent am BIP. Im Schnitt vielleicht so 3,5-4%. Nun haben wir aber letztes Jahr auch 3% BIP-Wachstum gehabt. Das bedeutet also, wenn beides um und bei auf dem gleichen Niveau wächst, dann ändert sich an dieser Staatsverschuldung 100% erstmal nichts. Natürlich ist die Erwartung momentan, dass es in den nächsten 10 Jahren bis auf 120 oder mehr Prozent ansteigen kann. Es wird sich aber gerade jetzt im kurzfristigen Bereich von keiner politischen Seite darauf fokussiert. Jetzt geht es erstmal darum, den Wahlkampf zu gewinnen. Jetzt geht es darum, die Anhänger zu für sich zu gewinnen und für sich zu entscheiden am Endeffekt. Und da macht sich halt so eine Thematik Staatsverschuldung nicht unbedingt so positiv. Das wird nicht immer so weiterlaufen, natürlich. Aber mit niedrigeren Zinsen ist auch das irgendwann einfacher handelbar.
Also kann man das ein bisschen für den Moment ignorieren sozusagen. Etwas, was wir in Deutschland hier ja gar nicht können.
Ja, genau. Ist schwierig in Deutschland, aber ich glaube, die Amerikaner, die schaffen das ganz gut.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Unternehmensgewinnen. Klar, wir haben es alle gesehen und oft drüber diskutiert. Natürlich, wenn wir jetzt mal auf den S&P und die Unternehmensgewinnentwicklung schauen, dann ist natürlich wahnsinnig viel getrieben von den Mag 7, wenn wir das auf den Gesamtmarkt ziehen. Aber man sieht das recht schön in allen Projektionen, auch von Ihnen eine Grafik gesehen, wo die Schere so ein bisschen zusammenläuft. Ne? Also die Mag 7 natürlich aus dieser extremen Wachstumsdynamik kommen die Wachstumsraten mal ein bisschen runter. Das ist, glaube ich, auch relativ normal, wenn so die erste Hype vorbei ist. Aber der Rest quasi der 493 Aktien oder wie man es auch immer nennen will, gewinnt an Dynamik die nächsten Quartale recht massiv. Das ist ja schon was, was man, denke ich, am Markt ein bisschen auch berücksichtigen sollte. Ne?
Definitiv. Und das ist genau das, was ja die Erwartung ist. Die Magnificent Seven bleiben weiterhin stark. Ja. Obgleich ja nicht alle Magnificent Seven dieses Jahr so stark sich entwickelt haben. Aber sprechen wir mal von den Magnificent Seven. Die sind weiterhin auch im zweiten Quartal stark gewesen. Rund 30% Gewinnwachstum. Der restliche Markt ist deutlich zurückgekommen. Ja. Letztes Jahr waren die Magnificent Seven auch um und bei 30%. Der restliche Markt negativ 6. Der restliche Markt ist jetzt bei positiv 8. Ja. Also das heißt, wir glauben, dass diese Schere sich durchaus schließt und vielleicht viel schneller schließt, als das dem einen oder anderen bewusst ist. Denn zum Ende dieses Jahres, also viertes Quartal, gehen wir davon aus, dass um und bei das Gewinnwachstum von Magnificent Seven und dem Rest des Marktes gleich auf ist. Ja. Denn es breitet sich eben aus in den Finanzwertebereich, in den Versorgerbereich, Industriegüter, Gesundheitswesen. Alle diese Sektoren kommen ja zurück. Nicht nur, was die Aktienerträge angeht, sondern eben auch, was die Gewinnerwartungen angeht. Und hier finde ich gerade diese Segmente spannend. Deswegen fokussieren wir uns gerade im aktiven Management auf diese Unternehmen. Denn natürlich darf ich die Magnificent Seven nicht außen vor lassen. Wenn ich das ein bisschen ausweite und mir die Top 10 Unternehmen anschaue, also im Prinzip noch 3 mit dazu rechne, dann habe ich 35% des S&P in 10 Unternehmen. Es ist ein großer Teil des Marktes. Aber das bedeutet, ich habe immer noch 65%, mit denen ich arbeiten kann. Und auch hier gibt es sehr interessante Unternehmen, die sich auch in das nächste Jahr betrachtet deutlich besser entwickeln können, als vielleicht gedacht.
Ist das jetzt so eine Phase, wo man, Favoritenwechsel ist nicht das richtige Wort, logischerweise, weil man muss jetzt deswegen logischerweise Big Tech nicht völlig ignorieren, aber wo, sagen wir mal, der Fokus vielleicht so ein bisschen auf eben alles andere gehen sollte, was dann noch so kommen könnte?
Ich würde
sagen,
weil
wir eben diesen Kipppunkt haben, zum Beispiel in der Gewinndynamik.
Ja, aber das sehen wir ja jetzt schon. Also der drittbeste Sektor, das wechselt sich momentan so ein bisschen ab. Industriegüter, Finanzen, Versorger. Alle diese Unternehmen kommen ja zurück mit sehr starken Erträgen. Der S&P 500 ist jetzt um und bei 19-20% vorne. Das heißt, es ist ja schon das Doppelte von dem, was wir normalerweise im Schnitt sehen. Letztes Jahr die 26% sogar noch stärker. Aber letztes Jahr waren es eben nur 7 Aktien. Der restliche Markt war letztes Jahr nur 8% vorne. Und das ändert sich deutlich. Also Consumer Discretion, die zyklische Konsumgüter, wo ja beispielsweise eine Tesla drin sitzt, ist mit einer der schlechtesten Sektoren. Ja. Und Tesla immer noch unten ist seit Anfang des Jahres. Also ich glaube, hier ist wirklich der spannende Teil auch in der Positionierung. Und das ist etwas, wo sich das im nächsten Jahr erst noch ausweiten wird.
Ja. Was sind so die Sektoren, wo er gerade so ein bisschen ein besonderes Auge drauf werft?
Finanztitel. Ja. Letztes Jahr nicht ganz so viel gemacht. Letztes Jahr jeder über die Regionalbankenkrise gesprochen in den USA. Es war ja im Prinzip keine Krise. Nee. Es waren einige wenige Aktienunternehmen, die bankrott gegangen sind. Ja. Der Gesamtmarkt, also der Finanzsektor, war letztes Jahr 12% positiv. Solche Erträge habe ich normalerweise nicht in einer Krise. Ja. Auch dieses Jahr natürlich das ein oder andere Unternehmen aufgekommen. Aber der Markt sieht gut aus. Wir haben wirklich wahnsinnig starke Bilanzen in den Banken. Wir haben gute Kapitalströme. Wir haben das ja gerade jetzt in den letzten paar Wochen von den Nachrichten wieder genommen. Aber ebenso auch im Thema Gesundheitswesen. Gesundheitswesen, ähnliches Beispiel. Letztes Jahr der S&P 26% vorne, Gesundheitswesen 2%. Da ist mal gar nichts passiert. Ja. Das hat sich auch wieder geändert. Natürlich durch die GLP-1-Drugs, die letztes Jahr rauskamen. Ja. Aber dann auch der Bereich Versorger, der Bereich Industrie, Basismaterialien. Also im Prinzip all das, was mit dieser Supply Chain zusammenhängt, die ich brauche, wenn ich dann so ein Datencenter aufbauen möchte. Dann dafür brauche ich nicht nur die Chips, sondern ich brauche natürlich auch alles andere drumherum. Und das wird sich ausweiten in alle diese anderen Bereiche.
Gilt das auch so ein bisschen für die, das ist immer so eine ganz große Diskussionspunkt, gerade so in den letzten 2, 3, 4 Monaten, gilt das auch so ein bisschen für die klassische zweite und dritte Reihe? seht ihr die auch wiederkommen. Auch da gibt es natürlich große Bewertungsgaps, kennen wir alle, haben wir jetzt oft diskutiert. Wenn wir mal den Russell 2000 beispielsweise nehmen, ne, Riesenschere aufgegangen, natürlich nicht nur in der Entwicklung, sondern auch in der Bewertung. Aber es gibt ja durchaus auch Gründe dafür, warum der Russell ist nicht mehr die in derselben Qualität in der Breite, wie vielleicht das noch in früheren Phasen der Fall war. Und dennoch sind sie eben wahnsinnig hinterhergerannt. Also ist zweite, dritte Reihe etwas, was ihr auch stärker in den Fokus rückt?
Ja, gerade das Thema Small Caps ist sehr stark auch schon in den Investorenfokus gerückt. Ja. Es fehlt nur momentan so ein bisschen an den Zuflüssen, weil Small Caps sehen rein oder auch Mid Caps rein von der Bewertung sehr attraktiv aus. Ja. Nicht mehr so attraktiv wie vielleicht Ende letzten Jahres, wo wir den größten Bewertungsspread in der Historie hatten, aber immer noch sehr attraktiv. Wir haben auch ein höheres Zinsniveau, was fällt. Wir haben höhere Inflation, die fällt. In all diesen Bereichen oder in all diesen Segmenten haben Small Caps eigentlich sehr, sehr stark performt in der Vergangenheit. Mhm. Nur aktuell gibt es noch sehr viele Unsicherheiten. Kommt vielleicht doch eine Rezession? Was passiert mit der Wahl? Die Zinsen sind so hoch. Hohe Zinsen sind nicht gut für Small Caps. Ja. Das heißt, Investoren halten sich momentan noch zurück und warten auf den richtigen Einstiegszeitpunkt. Mhm. Und natürlich muss ich auch sagen, dass wenn ich im Large Cap Segment solch starke Erträge generiert habe, warum dann das extra Risiko im Small Cap Bereich nehmen? Mhm. Aber ich denke schon, dass sich das ändern wird und Small Caps gerade ins nächste Jahr reinlaufend vielleicht deutlich attraktiver aussehen, ja.
Also ist, man hat das ja schön gesehen, quasi es war ja mit Beginn Juli, war so ein kurzes Aufflammen von Russell 2000 oder vielen Small Caps Bereichen und dann ist es mit diesem kurzen Oktober-Korrektur, war es damit auch schon wieder vorbei und man sieht es ja selbst Equal Weight S&P, selbst da ist im Prinzip das auch diese quasi kurze Erholung war recht schnell dahin und dann sind alle wieder zurück auf die paar Sachen, die man eben kennt und jetzt dieses anderthalb Jahre gekannt hat. Ne?
Ja, nur Small Caps sind ja positiv. Ja. Also der Small Cap Growth Bereich ist auch 10% positiv. Mhm. Small Cap Value ein bisschen weniger, Small Cap Core, da bin ich so in der Mitte, vielleicht bei 8%. Das sieht aber deutlich schlechter aus als die 18% oder 19% im S&P 500. Ja. Das bedeutet, natürlich habe ich hier eine gewisse Schere und da muss ich mir als Investor schon die Frage stellen, wie viel möchte ich die Gewichtung im Small Cap Bereich anheben, wenn doch der Large Cap Bereich so viel zu bieten hat. Mhm. Also kurzfristig wird das immer mal wieder aufkommen und aufflammen. Ich denke aber, es braucht wirklich einen längerfristigen Trend, damit Small Caps weiterhin oder wieder attraktiv werden soll.
Ja, aber es ist ein guter Einwand. Natürlich, man kann natürlich sagen, wozu das Risiko der Kleinen zu nehmen, wenn ich 400 Pi mal Daumen 90 oder 80 Werte im S&P habe, die tendenziell so oder viele davon zurückgeblieben sind. Ne?
Ja.
Okay, aber jetzt haben wir so ein bisschen, also Banken und Healthcare haben wir. Was ist so mit klassischen Industriethemen? Ich meine, da fehlt so ein bisschen natürlich von ringsherum die Dynamik dafür. Ist das und so klassische zyklische Sektoren ist jetzt nicht so das, was glaube ich ganz oben auf dem Zettel ist, oder?
Zumindest nicht vor ein paar Monaten, das ändert sich gerade. Also das Thema Industriegüter wird jetzt wieder spannend, weil natürlich über den Ausbau der Datencenter von den ganzen großen Tech-Unternehmen gesprochen wird. Also wenn ich ein Rechenzentrum aufbaue als Tech-Unternehmen, dann brauche ich ja nicht nur das Rechenzentrum. Also ich brauche erstmal Real Estate, um das die Halle zu bauen. Dann brauche ich Industriegüter, weil ich brauche die Klimaanlagen. Ich brauche Industriegüter, die mir die, in dem Fall Elektrizität von A nach B bringen. Ich brauche aber auch Energieunternehmen, um vielleicht mit Gas zu arbeiten. Ich brauche Basismaterialien. Gerade Kupfer wird ja in der Batterieherstellung verwendet. Ich habe plötzlich ganz viele Unternehmen, die damit dranhängen. Mhm. Und Industriegüter kommen alleine deswegen wieder zurück. Da war natürlich aber schon relativ viel eingepreist. Und das hat sich Anfang des Jahres dann so ein bisschen schlechter entwickelt. Momentan Industriegüter wieder mit dabei. Also ich denke, das ist ein Bereich, den man nicht unterschätzen darf, gerade natürlich mit der Veränderung, die jetzt aktuell kommt durch die Hyperscalers, die wir haben.
Mhm. Aber es ist, das entnehme ich natürlich schon, im Ganzen ist schon sehr viel alles rund um das Thema natürlich dem großen Big Tech KI Trend. Ansonsten ist natürlich, sagen wir mal, wenig Dynamik vorhanden. Woher soll es auch kommen?
Ja, vielleicht hauptsächlich im Finanzbereich.
Europa schwächelt, alles schwächelt genau. Letzten Endes. Ne?
Ja. Das ist das, wo sich der Markt darauf fokussiert hat. Ja. Wenn ich mir den MSCI Information Technology weltweit mal anschaue, dann sind 90% der Aktien in den USA.
Ja.
Das bedeutet also, es ist ein großer Teil und hat natürlich viel Beachtung gefunden. Das heißt nicht, dass es immer mit diesen starken Erträgen so weitergeht. Aber es hat sich schon sehr verändert, was die Wahrnehmung von KI und Machine Learning ist. Und das ist etwas, wo ich denke, wir sind erst am Anfang dessen. Wir sehen ja erst, ich meine, die Entwicklung im künstlichen Intelligenzbereich, erst durch ChatGPT, das war vor ein bisschen mehr als 1,5 Jahren, was seitdem schon passiert ist.
Ja.
Und das breitet sich jetzt eben aus. Und natürlich ist das der große Antrieb, aber Technologie war immer so ein bisschen der Disruptor in der Vergangenheit. Das haben wir mit dem Mobilfunkmarkt gesehen, damals mit den Computern, wenn wir mal zurückgehen in die 90er Jahre.
Ja.
Dann war es Mobility und Cloud und jetzt ist eben das Thema AI. also künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das geht auch weiter. Nur habe ich trotzdem das Thema Gesundheitswesen, ich habe trotzdem das Thema Finanzwesen und alle anderen Sektoren, über die wir schon sprachen.
Und quasi dieses Umfeld der sinkenden Zinsen und einer potenziell schwächeren Wirtschaftsdynamik stört euch nicht beim Thema Finanzen und Banken?
Ja, die Zinsen sind auch für Banken zu hoch momentan. Ja. Denn das, was eigentlich passieren sollte, dass wenn ich ein hohes Zinsniveau habe, dann sollte ich eine positive Nettozinsmarge bei den Banken haben. Die ist ja seit Ende des letzten Jahres am Fallen. Ja. Denn ich habe immer noch einen Hypothekenzins von 6,5% in den USA. In den USA werden Hypotheken über 30 Jahre gefixt. Ja. So, wenn ich über 30 Jahre meinen Zinssatz, sagen wir mal zu 3% fixiert habe vor 3-4 Jahren, warum soll ich dann jetzt refinanzieren für das mehr als das Doppelte? Ja. Das bedeutet also, diese Berechnung geht im Prinzip momentan nicht auf. Wenn die Banken effektiv weniger Hypotheken schreiben, dann funktioniert die Rechnung der positiven Nettozinsmarge nicht, sondern geht nach unten. Deswegen sind ja gerade Regionalbanken, die sehr stark im Small-Cap-Value-Bereich vertreten sind, immer noch unter Druck. Also das ist ein Segment, wo ich immer noch vorsichtig werde. Bei den Large-Cap-Banken, denken wir an die ganz großen in den USA, da gibt es so viele unterschiedliche Flüsse, wo die Umsätze reinkommen aus dem Asset Management, Private Banking, aus dem Corporate Banking, Investment Banking. Da ist der Zinssatz erstmal weniger wichtig. Also das ist ein Bereich, der durchaus spannend ist. Natürlich muss ich mir anschauen, was passiert mit den Kreditkartenverbindlichkeiten. Ja. Nur Kreditkartenverbindlichkeiten machen gerade mal 6% aller Gesamtverbindlichkeiten aus. Mhm. Das dürfte auch nicht genug sein, um da zu einem Credit Event zu führen. Mhm. Aber es sind alles Dinge, die wir beobachten.
Genau, aber es macht natürlich jetzt die einzelne Bank, die mehr im Konsumkreditbereich unterwegs ist, vielleicht unattraktiver als eine extrem breite Investmentbank.
Natürlich.
Keine Einzelnamen nennen, aber
deswegen heißt es auch hier, deswegen heißt es auch hier, selektiv vorzugehen. Mhm. Und da ist ja genau das, wo das aktive Management reinkommt. Ich möchte eben nicht nur die breite Benchmark oder den breiten Index abbilden, weil im Finanzbereich, wie in jedem anderen Segment auch, gibt es interessante und weniger interessante Aktien.
Ja.
Und die gilt es eben herauszufiltern.
Das große Thema Bewertung ist natürlich, wie wichtig schaut ihr, also in den letzten 1,5 Jahre war es offensichtlich allen relativ wurscht. Man hat KI ein bisschen davonlaufen lassen, mal mit Ausnahme von 1-2 Kurzevents, wo man gesagt hat, okay, jetzt sind wir vielleicht mal ein paar Spitzen dran. Auch bei Nvidia hat man es jetzt gesehen, dass man sagt, okay, wir lassen jetzt nicht mehr alles durchgehen. Auch da musste ich immer mal wieder ein bisschen ausschütteln. Aber im Großen und Ganzen war es relativ wurscht, dass eben ein paar wenige davongelaufen sind, während der Markt irgendwie flat so im langjährigen Durchschnitt ist. Wie wichtig wird das die nächsten Monate werden, da mal ein bisschen wieder genauer hinzuschauen und sich vielleicht das eben ein oder andere eher günstige Papier zu holen?
Es ist schon wichtig, drauf zu schauen. Es ist aber auch wichtig zu unterscheiden. Denn von einer rein Top-Down-Perspektive mit einem 21-fachen KGV sieht der S&P 500 jetzt nicht unbedingt so günstig aus. Ja. Genau. Aber wenn ich die Top 10 Aktien mal rausrechne, dann habe ich ein KGV von 18,5 für den Rest des Marktes. Ja. 18,5 ist auch für US-Standards nicht wirklich teuer. Ja. Es sind die Top 10 Unternehmen, die das KGV nach oben treiben. Und da sind einige Unternehmen dabei, die durchaus teuer sind. Gar keine Frage. Da sind aber auch, wie Nvidia gerade angesprochen, als Unternehmen dabei, die attraktiv ausschauen. Mhm. Nvidia hat ja aktuell nur ein Forward-KGV von 25. Mhm. Das ist günstiger als eine Apple. Warum? Und das ist natürlich wieder darauf zurückkommt, die Frage, was wird vom Markt daraus gemacht, wenn Nvidia positive Zahlen berichtet? Nvidia hat in jedem der letzten 5 Quartale den Umsatz verdoppelt.
Ja.
Das muss man auch erstmal sacken lassen und fragen, wie hoch ist die Markterwartung eigentlich? Nur dadurch, dass die Aktie so stark angestiegen ist, die Gewinne aber mit angestiegen sind, macht das am KGV relativ wenig aus. Eine Apple ist da deutlich teurer. Also auch hier würde ich die Unterscheidung machen. Der Gesamtmarkt ist nicht unbedingt teuer. Es ist ein Teil des Marktes. Ja. Das bietet auf der anderen Seite natürlich Chancen bei dem restlichen Markt.
Mhm.
Einige Banken, einige Energieunternehmen haben weniger als 10-faches Forward-KGV. Mhm. Die sind durchaus sehr, sehr günstig.
Ja.
Nicht alles, was günstig ist, ist auch gut, aber wenn die Qualität mit reinspielt, dann sind das definitiv gute Möglichkeiten.
Ja, die Frage ist natürlich nur, wann geht mal ein etwas breiterer, eine breitere Mehrheit der Investoren auf Schnäppchenmarkt sozusagen. Sprich, auch bei denen kommt es in den Fokus, weil sonst bewegt sich halt natürlich nichts und man bleibt auf dem Status quo hängen.
Ne? Ja.
Das ist immer die Kehrseite der ganzen Veranstaltung.
Das ist eine gute Frage. Das sehen wir beispielsweise bei einer Tesla ja auch. Wenn ich überlege, wie eine Tesla gehypt wurde während Covid, dieses Jahr ist gar nichts passiert. Tesla ist nach wie vor immer noch unten dieses Jahr. Also das heißt, die Investorenschicht hat sich natürlich schon verlagert. Und aufgrund aber auch der Gewichte der Magnificent Seven sage ich ja gar nicht, dass ich diese Unternehmen plötzlich ignorieren soll.
Ja.
Es sind 30% des Marktes, die Top 10 35% des Marktes. Das ist zu groß, um das zu ignorieren. aber deswegen vielleicht so ein bisschen den Schwenk in die andere Richtung machen.
Genau, aber man sieht eben, dass bei den Magnificent Seven sieht man eben sehr schön, in diesem Jahr gab es eine, ich sag mal, ein bisschen eine Trennung von Spreu und Weizen in der Qualität. Ne? Siehe beispielsweise Tesla, auch andere, die eben deutlich Federn gelassen haben oder eben nicht mehr mitgewachsen sind mit denen. Zwischendurch hat man sie dann in Fab Four umgenannt und so weiter und so fort. Also da fand ja schon eine, auch am Markt, eine größere, sagen wir mal, Unterscheidung statt, zu sagen, okay, Tesla ist halt vielleicht im Moment nicht ganz so sexy, weil passieren viele Dinge, die halt nicht so gut sind. Nvidia ist halt to the moon. Nur der Rest des Marktes, da fand das bisher nicht statt. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
Ja, und ich glaube, das ändert sich jetzt. Ja. Also das sehen wir in den Erträgen natürlich nicht ganz so stark. Also Nvidia immer noch 100 oder über 140% vorne dieses Jahr. Ja. Da kommt kaum ein anderes Unternehmen ran, ja. Zumindest nicht im Large-Cap-Segment. Da haben wir natürlich die ein oder andere Small-Cap-Aktie, die da letztes Jahr sehr stark performt hat. Aber wenn ich denn so starke Erträge habe, muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, wie lange geht das weiter? Mhm. Und möchte ich dann nicht doch vielleicht mal mein Exposure so ein bisschen diversifizieren? Ja. Und deswegen kommen ja die anderen Sektoren, Finanzen, Gesundheitswesen, Versorger gerade wieder zurück. Nicht in der breiten Masse, aber wir sehen die starken Erträge am Aktienmarkt. Mhm. Und das ist etwas, wo sich Anleger vielleicht ein bisschen weiter drauf fokussieren und Tech ein bisschen Tech sein lassen, das heißt nicht zu ignorieren, aber zu gucken, wo gibt's denn das Potenzial.
Also ist schon so die Zeit zum ein bisschen mehr zum Cherry-Picking gekommen. Ja. Kommen Sie natürlich, deswegen ist das immer eigentlich der Falsche, den man damit fragen sollte. Ich frage Sie trotzdem, weil mich die Antwort interessiert. Ist das jetzt im Moment eher eine Zeit für aktiveres Investieren als passives Investieren?
Ich würde sagen, wenn wir uns über die letzten Jahre das anschauen, dann war aktives Management immer etwas besser, was die Erträge angeht. Nicht in jedem Umfeld.
Würde ich jetzt nicht hundertprozentig so unterschreiben, ja. Aber für die meisten, sagen wir mal, Privatanleger war es ganz was okay und einfach, genau. Sich ein bisschen passiv unterwegs zu sein.
Genau, nicht in jedem Kalenderjahr. Aber in den rollierenden Zeiträumen sind wir doch teilweise mit den Strategien deutlich vorne. Also da habe ich eben im S&P 500 sehr viel drin, was ich momentan nicht halten möchte. Also ich sage mal, selbst wenn ich an unseren aktiven ETF denke, der ja nun erst 2018 gelauncht wurde, der hat aktive Positionen, aber der hat nur rum und bei 150 bis 200 Positionen. Der schließt einen Großteil der Benchmark aus. Also auch hier gilt es einfach, das Beste rauszufiltern. Viel möchte ich da momentan in einigen Sektoren nicht unbedingt gewichtet haben. Deswegen sind wir kleine Untergewichte, die wir haben, aber ein bisschen untergewichtet. Aktives Management aktuell, gerade natürlich, wo dieser Spread zwischen den attraktivsten und weniger attraktivsten Unternehmen sehr groß ist, macht definitiv Sinn. Weil es ist ja momentan einfacher herauszufiltern, was sieht als Unternehmen denn gut aus, was sieht nicht so gut aus. Also das haben wir historisch auch nicht immer. Manchmal ist dieser Spread sehr nah beieinander. Dann ist es nicht einfach herauszukristallisieren, welches Unternehmen ist denn jetzt besser in einem Bereich.
Oder natürlich auch die Chance der Überrendite ist in Relation zum Risiko nicht mehr so attraktiv. Das muss man ja auch immer sagen.
Genau.
Und bei diesen größeren Unterschieden ist natürlich mehr rauszuholen.
Jetzt absolut. Aber grundsätzlich ist der S&P 500 natürlich ein sehr effizienter Markt.
Ja.
Und den auszuperformen ist nicht immer einfach. Es ist definitiv möglich. Aber ich sage auch nicht, dass das jedes Kalenderjahr funktioniert, aber rollierend schon, weil sich die Märkte einfach auch doch sehr stark verändert haben.
Ihr habt ja ein aktives ETF, das quasi Beste aus zwei Welten. Das kann man ja auch mal an der Stelle ansprechen. Ist tatsächlich in dem Fall unbezahlte Werbung. Erzählen Sie mal ein bisschen was drüber. Ich hatte neulich schon mit einem Kollegen von Ihnen drüber gesprochen. Ich fand es relativ spannend vom Ansatz her, was ihr da macht. Das gibt's ja in den USA schon ein bisschen länger und ist seit wann in Deutschland?
Seit 2018 als ETF.
Seit 2018, genau.
Genau. Also wir haben unseren US-REI ETF. Also das ist die Kurzvariante US Research Enhanced Index Equity ETF. Ist die lange Variante.
Ich wollte es nicht aussprechen, deswegen dachte ich, Sie können es besser.
Tatsächlich einer unserer längsten Titel, die wir haben. Ja. Ist etwas, was wir als ETF-Format relativ neu, also in 2018 gelauncht haben. Die unterliegende Strategie gibt es mittlerweile seit 1988. Ja. Es ist nichts Neues am Markt. Es ist etwas, wo institutionelle Investoren sich schon in den 80ern, 90er Jahren angeschaut haben. Wie bewege ich mich denn vom reinen damals Indexfonds weg oder jetzt vom reinen passiven ETF weg? Ja. Nicht unbedingt zu sehr auf die aktive Variante. Ich möchte nicht zu viel Risiko eingeben, aber ich möchte gewisse Zusatzerträge liefern. Ja. Das bedeutet also, wir sind, was die Benchmark angeht, in dem Fall der S&P 500, sehr nah dran. Wir haben keine Sektorabweichung, wir haben keine Abweichung, was die Charakteristika angeht. Wir weichen lediglich bei den Einzelaktien ab. und maximal 0,5% Übergewicht, maximal 0,5% Untergewicht. Okay. Das ist also nichts für einen Investor, der sagt, ich möchte jetzt 3-4% die Benchmark outperformen. Mhm. Das wäre das falsche Vehikel. Ja. Für denjenigen, der aber sagt, ich möchte vom Passiven so ein bisschen weg und anstatt nur den Benchmark-Return minus Fees, hätte ich gerne 110 Basispunkte Fees schon abgezogen.
Ja.
Für den ist es vielleicht eine interessante Variante.
Mhm. Das heißt also, er spielt quasi nur tatsächlich ein bisschen mit der Gewichtung.
Genau, ja. Auf rein Einzelaktienbasis. Ja. Aber es ist eben die Aufsummierung von 50 Basispunkte Übergewicht hier, ja, 40 genau. Basispunkte Übergewicht genau. hier, die konstant halt seit Auflage 2018 110 Basispunkte nach Gebühren an Zusatzertrag liefert.
Und das Ganze kommt natürlich zustande durch Auswürfeln und
Das Ganze kommt zustande durch das Research, was wir ohnehin mehr Haus haben. Also es sind globale Research-Analysten, in dem Fall jetzt dann auf die USA bezogen, die Tag ein, Tag aus ja nichts anderes machen, als sich mit Unternehmen auseinanderzusetzen, ihre Modelle auszubauen. Also im Prinzip genau das, was wir auf der aktiven Plattform, die wir sonst haben, auch finden, nur im anderen Vehikel. Für den Portfolio-Manager, für die Research-Analysten ändert sich von der Arbeit nichts. Ja. Es wird eben nur anders als ETF verkauft.
Genau, ihr holt quasi die Conclusio raus für aus dem, was alle Aktien, US-Aktien,
genau.
Researcher, also Analysten so veranstalten und
genau.
Und bildet daraus quasi eine Übergewichtung und Untergewichtung aus den
Und ist insbesondere in den letzten 2 Jahren sehr in den Mittelpunkt für institutionelle Investoren getreten. Also ist tatsächlich auch die Strategie, wo wir momentan mit am erfolgreichsten sind, weil eben geschaut wird, den Markt bis bisschen out zu performen, immer so rund um bei 1%, das reicht vielen ja schon.
Ja.
Da muss ich nicht zu großes Risiko für eingehen und habe trotzdem konstante Erträge.
Genau, weil man dann sonst natürlich jetzt in dem klassischen Aktienfonds unterwegs wäre, wo es dann eben dann kann gut gehen, muss nicht.
Genau. Hoffentlich geht es gut, aber es muss nicht immer der Fall sein. Ja.
So. Okay. Absolut. Aber also Sie haben es natürlich vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Wenn man es jetzt dann natürlich auch selber ein bisschen mehr jetzt aktiver auch schauen möchte und quasi ein Satz, der natürlich hängen geblieben ist, über den haben wir nicht so gesprochen. Wir haben natürlich jetzt gesprochen, was könnten so ein paar Sektoren sein, die in nächster Zeit mal ein bisschen vielleicht attraktiver sein könnten in den nächsten Monaten. Aber natürlich gibt es auch so ein paar Sachen, die man vielleicht jetzt nicht so unbedingt braucht. Was wären denn das für welche?
Ja, das hängt so davon ab, was ich mir zum Beispiel im Technologiebereich anschaue. Also wir haben durchaus einige Strategien, wo wir Technologie untergewichtet sind. Mhm. Weil wir sprechen immer über die Halbleiterunternehmen, über einige Softwareunternehmen. Nicht alles im Halbleiterbereich ist auch interessant.
Ja.
Nicht alles im Softwarebereich ist interessant. Also auch hier selektiv vorgehen. Ähnlich sieht's aus bei den zyklischen Konsumgütern. Hier fällt nun mal eine Tesla mit rein. Hier fällt eine Amazon mit rein. Ich mag eine Amazon vielleicht mögen, aber nicht unbedingt eine Tesla, wenn ich jetzt mal bei den Magnificent Seven bleibe.
Ja.
Also das heißt, auch hier muss geschaut werden, wo möchte ich denn tatsächlich als Investor meine Akzente setzen.
Mhm.
Grundsätzlich ist natürlich das Thema Technologie sehr groß mit 32% in der Benchmark. Aber gerade das Thema Finanzen ist interessant, Gesundheitswesen. Weniger interessant, die beiden genannten und natürlich auch nach wie vor das Thema Real Estate.
Ja.
Real Estate immer noch schwierig. Wir haben momentan in Manhattan, wenn wir uns das anschauen, einige Bürogebäude mit einer Occupancy Rate von nur 55%.
Mhm.
Das heißt, da steht die Hälfte des Gebäudes mal eben leer. Das ist sehr teuer, Real Estate in Manhattan. Also das heißt auch hier als Unternehmen zu sagen oder als Haus zu sagen, bei welchen Unternehmen möchte ich die Akzente setzen, wo möchte ich mich entsprechend positionieren.
Mhm. Okay, also nach wie vor ist Immobilien ein schwieriges aber die Frage ist natürlich trotzdem, wenn wir jetzt mal aufs nächste Jahr schauen, und ich finde, da gibt es natürlich schon zwei so Themen, die das Ganze natürlich ein bisschen durcheinander wuscheln könnten. Ich nehme mal ein Szenario, die Republikaner bekommen in allen Häusern die Hoheit und Trump wird logischerweise Präsident. Und dann ist natürlich die Chance relativ groß, dass einiges von dem, was er da so angekündigt hat, man kennt ja auch die ganzen Bücher von seinem Wirtschaftsberater und so weiter und so fort, sprich das ganze Protektionismus-Thema wird ein hohes Thema und da ändert sich natürlich dann schon relativ viel auch dann in der Investitionslandschaft, was dann gut laufen wird und was vor allem dann nicht mehr laufen wird.
Ja, kommt so ein bisschen auf an, was er dann tatsächlich umsetzt. Also es wird ja im Wahlkampf immer viel versprochen, aber sagen wir mal, er setzt jetzt wirklich die Körperschaftssteuerthematik um, wo er sagt, die soll auf 15% gesenkt werden für die Unternehmen, die in den USA produzieren. Das hat er ja noch nicht so ganz klar gemacht, was er damit meint.
Nee, das ist klar, ja. Aber es reicht ja auch natürlich schon ein bisschen mit den Zöllen zu spielen und quasi den Protektionismus ein bisschen hochzuziehen.
Genau.
Dann verändert sich natürlich daraus auch die Investitionslandschaft. Wollen wir jetzt nicht heute drauf spekulieren,
absolut.
Aber...
Ja. Und da habe ich aber zwei unterschiedliche Varianten. Das eine ist positiv für die Unternehmen. Zölle soll eher die Kosten nach oben treiben. Deswegen Trump wäre vielleicht ein bisschen mehr inflationär. Aber das ist eine Variante natürlich, wenn die Körperschaftssteuer fallen sollte, was wir 2017 gesehen haben.
Ja.
dann wussten die Unternehmen damals zumindest erstmal nicht, was mache ich denn damit? Deswegen wurden erstmal Aktien zurückgekauft. Das wird wahrscheinlich jetzt in die Investition fließen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass dann mehr Geld eben noch in Research und Development geht und die Unternehmen das Geld entsprechend nutzen. Aber all das ist natürlich sehr, sehr früh. Also selbst wenn Trump jetzt gewählt werden sollte, dann dauert das bis nächstes Jahr, bis er im Amt ist. Je nachdem, wo die Wirtschaft dann steht, kann sich das natürlich nochmal verändern.
Genau, und das ist ja das andere große Thema, wenn wir natürlich doch in der Tendenz vielleicht rezessivere Tendenzen kriegen, mehr Schwäche im Arbeitsmarkt, was jetzt eben nur so andeutungsweise ist und was dann vielleicht doch ein bisschen kräftiger aufpoppt, dass da natürlich dann auch relativ viel sich wegverschiftet an Favoriten.
Genau. Kann passieren, ist schwierig vorherzusagen natürlich.
Ja, das ist, Prognosen sind immer schwer, wenn sie die Zukunft betreffen. Das war schon immer so.
Ja, absolut.
Aber es ist immer so, ich weiß, es ist ein gemeines Spielchen, ich mache es trotzdem. Wo werden wir den S&P 500, ich sag mal, in einem Jahr sehen, über den Daumen?
In einem Jahr ist ja schon mal netter als zum Ende des Jahres, also ja, diese kurzfristigen Zeiträume. Ich kann mir vorstellen, dass wir höher stehen als jetzt. Also ich glaube, die jetzige Bandbreite, wenn wir die bis Ende des Jahres beibehalten können, dann wären wir ja schon sehr positiv. Ja. Ich muss mir nämlich auch bewusst sein, dass die Volatilität natürlich jetzt wahrscheinlich weiter in die Märkte zurückkommt.
Ja.
Wir gehen jetzt durch die...
Zumindest mal bis quasi Wahl und kurz danach und dann beruhigt sich ja normalerweise in der Historie.
Genau, Wahl ist das eine Thema, aber natürlich auch die Erwartung der Gewinne für die Tech-Unternehmen, wo ja nach wie vor sich viel darauf fokussiert wird. Also sollten wir zum Ende des Jahres irgendwas um die 20% sehen, nach 26% letztes Jahr, ich glaube, das wäre schon positiv. Nächstes Jahr dann vielleicht ein bisschen schwächer. Wenn wir nächstes Jahr 10% sehen, wäre ich schon sehr zufrieden damit, aber es dürfte wahrscheinlich dann auch volatiler werden.
Also. Es ist ja auch etwas, was man natürlich, ist gut, dass Sie es ansprechen, etwas, was man immer wieder gerne vergisst, ne? Wo so die durchschnittlichen Raten über die Jahrzehnte so waren und sind eigentlich statistisch und was wir die letzten anderthalb, zwei Jahre gesehen haben. Es war ja irgendwie ein ziemlich geiler Markt, ein ziemlich komischer Markt, aber auch natürlich, wenn man einigermaßen okay mitgeschwommen ist, auch ein guter.
Es war sehr überdurchschnittlich, das muss man schon sagen. Es waren sehr starke Erträge. Und das hat sich natürlich auf die letzten drei Jahre, letzten fünf Jahre mittlerweile ausgewirkt. Also wenn ich mir da anschaue, was der S&P gemacht hat, ist das ein 15% analysierter Ertrag. Das ist sehr hoch. Das darf ich jetzt nicht unbedingt jedes Jahr erwarten. Aber, da, wie Sie gerade sagen, wurde ich letztes Jahr ein bisschen verwöhnt vom Markt, dieses Jahr vielleicht auch. Und wenn ich nächstes Jahr dann nur in Anführungsstrichen mal wieder die 10% wieder sehe, dann kann ich damit auch noch relativ zufrieden sein.
Was sind so die, würden Sie sagen, sind so die Risikofaktoren, die mal für das eine oder andere Gewitterchen sorgen könnte? Ich will jetzt dieses Wort mit C nicht in den Mund nehmen. Was könnten so Auslöser sein? Man muss ja auch immer ein bisschen die Risikoseite im Blick haben, was natürlich auch mal kurzfristig für Verwerfungen sorgen könnte.
Ja, definitiv Geopolitik.
Ja.
Geopolitik natürlich sehr schwierig als Unternehmen sich darauf einzustellen. Als Unternehmensmanagement kann natürlich nur relativ wenig gemacht werden, was das Thema Geopolitik angeht. Ebenso als unser Haus, wenn wir investieren, wir können Geopolitik nicht wirklich steuern. Wir können natürlich Regionen vermeiden, aber US-Unternehmen sind nun mal US-Unternehmen, in die wir investieren.
Mhm. Eine kurze Einschränkung, dafür, bevor ich Sie weiterreden lasse. Ist Geopolitik vielleicht in den USA auch ein Risiko, das deutlich geringer ist von vielleicht ein paar potenzielle Verwerfungen am Ölpreis gesehen.
Ja,
was absolut. Ist ja eine andere, wir haben ja eine in den USA, ist halt weit weg von den meisten, es sei denn, wir reden dann von dem Thema Taiwan, ganz weit weg von allem letzten Endes.
Ja. Und das ist ja das, was wir gesehen haben. Ich meine, die USA hat zwei Oceans und hat zwei freundliche Nachbarn. Die sind halt relativ gut aufgestellt, haben Nettoexporter von Öl und Gas, haben alle Ressourcen, die sie brauchen, sind relativ weit entfernt. Deswegen all diese Themen, gerade Kriege, die natürlich in der Welt, naja, in Europa dran passieren, lassen US-Unternehmen relativ unbeeindruckt, weil einfach da kein Umsatz ist.
Ja.
Da muss man natürlich so das Finanzwesen so ein bisschen von dem geopolitischen Trend. Sollte natürlich aber jetzt was in anderen Teilen der Welt passieren, ich denke jetzt nur an Taiwan, dann wird das auch die USA betreffen. Da haben wir ein Unternehmen, die Taiwan Semiconductor, die 60% aller Chips global liefert. Das wird einen Einfluss haben. Und ich glaube, das ist das Größte. Nur, da können wir relativ wenig dran ändern.
Ja.
Im Land ist es definitiv das Thema Inflation und Zinsen.
Ja.
Wenn sich hier doch vielleicht nächstes Jahr etwas wieder in die andere Richtung dreht und wenn dann doch Rezessionssorgen oder Ängste bekommen, das ist, denke ich, das größte Thema, wo sich dann wahrscheinlich darauf fokussiert wird. Ansonsten sieht die Profitabilität der Unternehmen sehr gut aus. Haushalte, wie angesprochen, sehen gut aus. Das ist so wirklich das einzige Thema, abgesehen von Politik und Geopolitik, sollte ich sagen.
Okay, ja, dann schauen wir doch eigentlich in ganz okay optimistische Zeiten.
Ja, aktuell schon. Wir sind positiv für dieses Jahr, positiv für nächstes Jahr, was das Gewinnwachstum angeht. BIP-Wachstum, wie gesagt, kommt auf Trend runter, aber immer noch Trendwachstum. Mhm. Schauen wir mal, was aus der Politik kommt.
Mhm. Wie, wenn man, Sie sind natürlich klar voll Fokus auf US-Aktien. Wie wichtig ist die Dollar-Thematik für Sie?
Ja, die ist
nicht
dann
so dramatisch wichtig natürlich.
Ja. Aktuell nicht so dramatisch wichtig, weil natürlich nicht viel Druck momentan kommt von anderen Währungen. Ich meine, nehmen wir jetzt mal den Euro beispielsweise, da haben wir politische Unsicherheiten in Europa, wir haben zwei Kriege, wo soll da die Stärke der Währung herkommen? Aber irgendwann betrifft das natürlich die Exporte der Unternehmen. Das hat Donald Trump in seiner letzten Amtszeit ja sehr stark im Fokus gehabt. Kann das wiederkommen? Möglicherweise. Wir haben aber gesehen, dass die Unternehmen in den USA dann auch, was das Thema Export angeht, so oder so gut aufgestellt sind. Aber das hängt sehr nach dem Sektor ab. Denn wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel der S&P 500 gerade mal um und bei die Hälfte der Umsätze im Inland und Ausland hat, das sieht nach Sektoren deutlich anders aus. Mhm. Da habe ich den Technologiebereich 60% außerhalb. Da habe ich einige Konsumgüter 70% außerhalb. Also das ist natürlich da ein Thema, wo Export sehr, sehr wichtig wird und wo natürlich auch die Dollarschwäche oder Stärke immer wichtiger wird.
Mhm. Hannes, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Fand ich auch. Vielen Dank für die Zeit.
Genau. Und dann hoffentlich nächstes Jahr auf Wiedervorlage, wenn wir mal sehen, was passiert ist.
Ich komme gerne wieder. Vielen Dank.
Freut mich sehr. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wie immer kommt an der Stelle natürlich die Frage, wie seht ihr im Moment den US-Aktienmarkt? Und vor allem geht ihr mal einen Blick weg von den üblichen spannenden Big-Tech-Werten und sucht auch mal bei denen, die etwas zurückgeblieben sind. Würde mich natürlich sehr interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Besuch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Hier ist Marvin von Vitamin X. Wie lange ich AG1 trinke? Bereits seit mehr als 2 Jahren mein absoluter Lieblingspartner, mein Begleiter im Alltag. Nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und Bakterienkulturen. Ich habe das auch unterwegs gern dabei, in praktischen Travel Packs. Für mich ist das mittlerweile wie ein kleiner Bruder. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du auf drinkag1.com.